Ja, ich freue mich, dass wir Wort Gottes miteinander hören können, dass wir einen öffentlichen Gottesdienst haben können, dass wir von Gott hören können für unser Leben, für unsere Zeit. Wir leben in einer crazy Zeit, in einer verrückten Zeit. Ich finde, jeder, der ein Mikrofon in die Hand bekommt, ist sehr versucht, irgendwas Politisches reinzubringen, irgendwo seine Meinung reinzubringen, irgendwie seine aktuelle Gefühlslage reinzupacken. Und das ist eine riesige Versuchung, die man widerstehen muss. Denn unsere Aufgabe als Prediger ist es, auf Gott hinzuhören und zu sagen, Gott, was hast du in diesem ganzen Tohu Wabohu uns zu sagen? Was liegt auf deinem Herzen? Und wenn du rausfinden willst, was Jesus von dir will, dann kann ich dich nur einladen, in die Evangelien zu schauen. Weil in den Evangelien, da lernst du Jesus kennen, wie er ist, was ihm wichtig ist, was er den Menschen gesagt hat, was heute noch Geltung hat. Und deswegen in unseren Gottesdiensten machen wir gerade so eine Lukas-Reihe, falls es euch schon mal aufgefallen ist. Wir gehen mal so mit Lukas durch das Evangelium durch und gucken, was steht da alles drin. Und heute will ich euch mitnehmen ins Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Und es ist total krass, was Jesus da sagt, weil es so anders ist. Weil es nicht der Mainstream ist, weil es nicht das ist, was wir vielleicht in der Zeitung lesen. Aber wir müssen beachten, dass was er gesagt hat, funktioniert seit über 2000 Jahren. Völlig egal, wohin die Politik geht, völlig egal, was die Nachrichten sagen, wie es uns selber geht. Sein Wort passt in jede Kultur und passt in jede Zeit. Und es fordert uns heraus in jeder Zeit. Lukas 6, Vers 20 fängt Jesus an und spricht zu seinen Jüngern, zu seinen Zuhörern. Lukas 6, 20. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen bist du, wenn du arm bist, denn dir gehört das Reich Gottes. Was heißt das? Ich habe versucht, da schlaue Gedanken dazu zu finden. Ich habe versucht zu beten, zu sagen, Gott, was heißt das? Und Jesus, glaube ich, will uns sagen, hey, so oft guckst du auf deine Situation und siehst dein Minderwert. Irgendwas, was du nicht hast. Irgendwas, was dir fehlt. Irgendwas, was du gerne hättest. Und Gott sagt, hey, deine Armut, das, was du als arm ansiehst, ich habe eine andere Sicht darauf. Und Gott sagt, hey, schau mal weg von deinen Umständen, schau mal weg von dem, was du nicht hast. Wir gucken ja so oft darauf, was wir nicht haben. Ne? Das hätte ich noch gerne und jenes. Schau mal weg von dem, was du nicht hast und schau auf mein Reich, schau auf mich. Weiter geht er, und es ist alles so aufgebaut in diesen Sätzen, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Erstens verstehe ich, Gott weiß es, wenn wir hungern. Gott versteht es, wenn uns etwas fehlt. Gott versteht es, wenn wir, wenn da noch ein kräftiger Mann eine Stange sich schnappt. Super. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Da ist auf einmal eine Zusage, ein Versprechen, eine Aussicht, wo Gott sagt, hey, eines Tages, wenn du in mein Reich kommst, eines Tages, wenn auch dieses Leben vorbei ist, sagt Gott, es wird nicht schlechter, es wird nicht blöder, dir wird nichts fehlen, sondern hey, da wo du Hunger hast, wo du Sehnsucht hast, bei mir wirst du satt werden. Das heißt im Grunde genommen, bei Gott muss man sagen, am Ende wird es besser. Nicht am Ende wird es schlechter oder gegen Ende wird es schlechter, sondern Gott sagt, am Ende, wenn du bei mir bist, wird es noch besser werden. Und dann geht er weiter und sagt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Es ist wieder dieses, Gott spricht den guten Ausgang an. Ich ziehe meine Maske auf, weil ich habe letztens gerade rausgefunden, da ist mein Mikro besser geschützt und dann habt ihr weniger Störgeräusche. Mal gucken, ob das funktioniert. Man muss ja heutzutage erfinderisch sein, gell? So. Also, hier heißt es, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Kirche, die hatten gerade eine Beerdigung und nach dieser Beerdigung hat sich diese Kirche versammelt und die haben dann in einem Raum 3-4 Stunden lang Gott Lieder gesungen. Fand ich krass. Und die haben diesen Text eben: glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Diese Menschen haben Trauer empfunden, diese Menschen waren traurig, dass da jemand von ihnen gegangen ist. Das ist natürlich, das ist richtig. Und in dieser Trauer haben sie gesagt, okay, wir kommen aber zusammen als trauernde Gemeinschaft und wir singen und loben Gott und singen Lieder und vergegenwärtigen uns, dass wir jetzt weinen, aber eines Tages werden wir uns freuen. Habe ich gemeint, das ist doch viel besser, als wenn man bei einer Beerdigung irgendwie so jeder auseinandergeht und jeder das irgendwie mit sich selbst verarbeitet. Mir hat es richtig gefallen, denen zuzugucken, wie die zusammen singen, wissen, dass die gerade eine Beerdigung hinter sich haben. Vers 22, glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes Willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Wow. Warum machen sich Menschen über Gott lustig? Warum sind Menschen gegen Gott? Ich denke, manchmal ist es so, dass Menschen hören, was Gott von ihnen eigentlich will, und sie hören raus und sie merken, dass das etwas mit ihrem Herzen tut und sie merken, dass Jesus sie konfrontiert, dass er eine Entscheidung in ihrem Leben hervorrufen will. Entweder ihm nachzufolgen oder ihn zu ignorieren. Und viele Menschen reagieren ein Stück weit aggressiv darauf und sagen, das möchte ich nicht hören. Ich möchte keinen Gott haben, den ich mich ja unterordne, dem ich vertraue, dem ich zum Chef meines Lebens mache. Das möchte ich nicht. Da ist eine Revolution in unserem Herzen manchmal. Da ist ein Widerwille, da ist ein Trotz. Und dann halten wir uns lieber diesen Gott auf Abstand. Und deswegen sagt Jesus, wenn Menschen auf das, was ihr sagt, böse reagieren oder schlecht reagieren, dann verzweifelt nicht darüber, sondern ja, seid glücklich oder ihr seid glücklich zu preisen. Vers 23 geht es weiter in diese Richtung. Freut euch, wenn das geschieht, tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten getan. Ich habe mich schon letztens gefragt, wie das denn so ist, wenn vielleicht eines Tages der Glaube uns auch mal was kostet. Momentan kostet er uns in Deutschland gar nichts. Also gut, wenn ich Menschen sage, dass ich Pastor bin beim Friseur, dann gucken die mich vielleicht ein bisschen komisch an, weil sie mit so einem Beruf nichts anfangen können. Aber in der Regel kostet mich mein Glaube in Deutschland gar nichts. Also ich bin noch nie irgendwie schlechter behandelt worden, weil ich daran glaube, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also das kann man nicht vergleichen. Also wir heulen natürlich gerne grundsätzlich in unserer Kultur, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann kostet es uns unser Glaube noch gar nichts. Aber wenn es so mal wäre, dass wir vor einem Gericht stehen und uns wegen unserem Glauben verantworten müssen, dann habe ich eine tiefe Überzeugung, dass in diesem Moment Gott uns zur Seite steht und uns die richtigen Wörter gibt, die Worte gibt und die Gedanken und die Kraft. Das ist meine innere Zuversicht. Dass wenn mal unser Glaube uns was kostet, dass wir nicht alleine sind, sondern dass Jesus bei uns ist und er uns stärkt und er uns Mut macht und er uns da durchbringt. Denn das sehe ich in den letzten Jahrhunderten in der Kirchengeschichte, dass immer wieder Gott diesen Menschen zur Seite gestanden ist, die auch vor Gerichten und vor feindlichen Mächten zu ihrem Glauben an Gott gestanden sind. Vers 24, doch wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Ich glaube, er ermahnt Menschen, die ein bisschen zu selbstsicher sind und die sagen, ich brauche Gott nicht, denn ich habe mein Auto, ich habe mein Haus, ich habe meinen Job, ich habe meine Rente, ich bin selber mir genügend. Ich glaube, diese Menschen warnt Gott vor dieser Sicht. Und dann heißt es später, wir sollen nach Gott hungern und Gott suchen. Vers 25, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Manchmal sind wir Menschen satt. Also wir haben alles, uns fehlt nichts und wir scheinen so nach außen gesättigt und wir würden nicht sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, ohne dich bin ich verloren. Gott, ohne dich kann ich nichts, bin ich nichts. Uns geht es einfach noch zu gut dafür. Und das können wir jetzt auch nicht wirklich verändern, das ist so. Aber Gott sagt, selig sind die, die nach mir hungern. Gott sagt, wenn du wirklich einen Hunger nach Gott hast, ist das was sehr Wertvolles. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, genauso haben es ja die Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich euch. So, jetzt der Wind ein bisschen weniger da. Jetzt kommen krasse Verse. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch böse sind. Und ich dachte, das ist so krass in unserer Zeit. Also, ich habe ja jetzt nicht so Feinde im Sinne von, mein Nachbar ist jetzt ein Feind und ich überlege mir, wie ich den umbringe. Oder vor den Toren Deutschlands sind irgendwelche Mächte und jeder von uns muss jetzt zur Waffe greifen und uns verteidigen. Also diese Ebene von Feind haben wir nicht. Und dennoch würde ich sagen, dass wir gerade in unserer Zeit mit den ganzen Medien und allem, was gerade so abgeht, es schon so scheint, dass Menschen eine höhere Aggressivität haben. Wisst ihr, was ich meine? Also mir tut es irgendwie im Herzen leid, Menschen zu sehen, mit denen man sich früher total gut verstanden hat und auf einmal vertreten die irgendeine Ansicht und das ist mir jetzt gerade ziemlich egal, welche Ansicht, aber auf einmal Menschen, wo man sich früher getroffen hat, gesehen hat, wo man ein Miteinander hatte, auf einmal ist es irgendwie so ein Gegeneinander und man versucht rauszufinden, warum ist man da auf einmal gegeneinander und dann findet man raus, aha, der sieht das so und der sieht das so und der hat diese Ansicht und diese Information. Und auf einmal entsteht da so eine Feindlichkeit in den Familien, in den Verwandtschaftsgraden. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ist doch scheiße, Entschuldigung, dass ich es als Prediger so sage. Wir leben in einem christlichen Land, Leute. Mir geht es nicht darum, ein Politikum zu machen, aber dass wir als Beispiel Polizisten angreifen, verbal oder sonst irgendwie. Oder irgendwelche Leute, die in unserem Land Verantwortung tragen. Dass ich als Papa eine Lehrerin blöd anmache, geht auch überhaupt nicht. Letzte Woche hieß es bei uns, die Schule fällt aus, weil Wasserrohrbruch in der neuen Schule ist. Und schon haben manche Eltern angefangen, so fast drohend reinzuschreiben in die WhatsApp-Gruppe. Was? Mein Kind muss in die Schule, die Lehrer, die sind eh faul. Hast du richtig gemerkt, der Ton, ne? Das ist so eine Feindseligkeit, die da auf einmal entsteht, weil die Leute fertig sind. Und hier schreibt Gott, und das verstehe ich total, hey, du brauchst Christus, ich brauche Christus. Und wenn wir Christus in uns drin haben, dann bewirkt es, dass wir anders drauf sind. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Ich spitze es mal zu. Sei nett zu demjenigen, der genau auf dem anderen Ufer ist, gerade wie du, auf der anderen Seite. Sei es politisch, sei es mit seiner Meinung zu Corona, was auch immer. Das ist doch die Herausforderung, oder? Sei mal nett zu demjenigen, der in deiner Hinsicht total der Spinner ist. Weil wahrscheinlich bist du in seiner Sicht auch gerade total der Spinner oder irgendwo zwischendrin. Ich finde, wir haben so viel Feindschaft gerade. Und Jesus fordert uns heraus und sagt hier, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Übertragt es doch mal für uns in unser Leben. Jesus fordert uns heraus, ihm ähnlicher zu werden. Das heißt, Liebe zu leben und Liebe zu zeigen zu den Leuten, mit denen wir mit gutem Grund nicht derselben Meinung sind. Das würde ich jetzt mal so übertragen. Zu den Andersdenkern, wie auch immer, sagt Jesus, hey, ich will nicht, dass ihr noch mehr Feindschaft gegenüber ihnen habt. Ich will nicht, dass ihr noch mehr euch mit denen streitet. Ich will nicht, dass ihr noch mehr denen an den Karren fährt. Ich will nicht, dass ihr noch mehr vor anderen Leuten erzählt, wie doof und falsch diese Leute sind. Sondern Jesus ruft uns heraus, unsere Feinde zu lieben. Vielleicht den Menschen, weiß nicht, vielleicht der Rektorin oder den Politiker, wo ihr vielleicht ganz der anderen Meinung seid, mal einen Brief zu schreiben und zu sagen, ich bete für sie. Weil ich habe kein Recht, sie zu hassen. Ich finde, wir müssen diese Hassschraube echt mal zurückschrauben. Wir müssen diese Hassspirale echt mal zurückschrauben. Hier besiegt den Fluch durch den Segen, durch Gebet. Und dann wird es wirklich praktisch, ne? Vers 29, schlägt dich jemand auf die eine Backe, halte ihm die andere hin. und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihn auch das Hemd. Übertrag das mal in unser Leben. Wenn uns jemand mal benachteiligt oder wenn jemand von uns etwas Unbequemes verlangt, lass uns mal ein Stück mitgehen. Lass uns mal ein Stück benachteiligen. Jesus hat echt krasse Benachteiligungen auf sich genommen. Als König der Könige. Er hat es durchgehalten, am Ende wurde er vom Vater geehrt. Vers 30, auch total herausfordernd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Und dann, ihr kennt es bestimmt, die goldene Regel. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr von ihnen gegenüber erwartet. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwas besondere Anerkennung. Und auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Und wenn ihr denen Gutes, tut, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Gott nimmt uns die Angst, zu wenig zu bekommen. Gott nimmt uns die Angst, wenn wir uns jetzt vielleicht, weiß nicht, politisch nicht äußern, dass unsere Meinung untergeht und dass wir von irgendeiner feindlichen Macht überrollt werden, was auch immer. Gott nimmt uns die Angst. Seit über 2000 Jahren nimmt er den Christen die Angst. Die Christen sind immer dafür bekannt, eigentlich, dass sie keine Schisser sind, dass sie keine Angst haben, dass sie in richtigen Krisensituationen der Ruhepol in der Gesellschaft sind. Ich wünsche mir das, dass wir ein Ruhepol sind in Bad Dürkheim, dass wir ein Ruhepol sind in unseren Verwandtschaften, in unseren Freundeskreisen, dass die Leute sagen, hey, hier gibt's die Wellen, da gibt's die Wellen, hier gibt's den Wind, aber wir bleiben gechillt, bleiben ruhig und halten uns fest an unserem Herrn, ja? Vers 35, nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten, dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wow. Warum sollen wir gut oder gütig sein gegenüber den Bösen oder gegenüber den Undankbaren? Und das ist eigentlich relativ klar, weil ich selber oft in unserem Leben undankbar waren und auch undankbar sind. Und dieser Gott, dem wir entgegengetreten sind, der hat uns trotzdem vergeben, der hat uns trotzdem lieb, der gibt uns trotzdem jeden Tag Gnade. Und wenn wir Menschen sind, die Gnade jeden Tag brauchen, dann ist es nur logisch, dass wir auch anderen Menschen Gnade geben. Und da, wo du merkst, aber innerlich kann ich das gerade nicht, innerlich wehrt sich alles in mir, das ist doch der Punkt, ihr macht das super, das ist doch der Punkt, wo wir zu Gott kommen müssen und sagen müssen, Gott, gib du mir die Kraft dafür, Gott, veränder du mich, Gott, gib du mir die Gnade, Gott, programmier du mich neu. Und weißt du was, er freut sich, wenn wir in Not zu ihm kommen, wenn wir ein konkretes Anliegen haben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und jetzt kommt der Vers, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Wir sollen freisprechen und dann werden wir Menschen freisprechen und sie werden freigesprochen sein. Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß, bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Ich will euch ermutigen, investiert in diese Zeit in Menschen hinein. Es lohnt sich immer. Und aus Gottes Sicht ist das Geben seliger als Nehmen. Das Teilen, das einfach sagen, hey, nicht wie viel habe ich, sondern in erster Linie teile ich, was ich habe. Und Gott wird dafür sorgen, dass mir nichts fehlt. Ich denke, es ist eine Zeit, wo wir als Christen ein bisschen radikaler werden dürfen. Und zwar in dem Guten. Wir müssen radikal anders leben. Ich denke, wir müssen anders mit Konflikten umgehen. Ich habe dieses Bild, wo Jesus hier sagt, wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, dann fallen beide in die Grube hinein. Und ich empfinde das oft in unserer Zeit gerade, dass wir manchmal Christen in Konflikte geraten miteinander und dann sitzen wir beide in der Grube und es geht dann nur darum, wer schneller aus der Grube rauskommt, anstatt aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig zu helfen, aus der Grube rauszukommen. Versteht ihr dieses Bild? Zwei hocken in der Grube und streiten sich darum, wer zuerst an den Ausgang kann. Aber alleine schafft man es aus der Grube nicht. Und wir müssen eigentlich sagen, hey, weißt du was? Du bist echt ein schräger Vogel. Ich bin auch ein schräger Vogel. Aber Jesus, der hat uns beide lieb. Und er hat sich für uns beide entschieden. Und deswegen müssen wir irgendwie zusammen die Sache meistern und müssen einen gemeinsamen Weg suchen und müssen irgendwo unsere Unterschiede zur Seite räumen. Denn wenn wir das nicht tun, dann entzweit sich unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Wir sehen das in anderen Ländern, USA zum Beispiel, wo man wirklich sagen kann, da geht ein tiefer Spalt durch die Gesellschaft und die Leute werden ja richtig aggressiv, bis dahin, dass die mit ihren Waffen rumlaufen. Ja? Was bei uns zum Glück noch nicht der Fall ist, aber ist schon krass, oder? Und am Ende sagst du, warum bist du bereit, mit der Waffe auf den anderen rumzugehen? Sagt er, ja, weil ich anderer Meinung bin als er. Ist doch krass. Und dann sagen sie, one nation under God, eine Nation unter Gott. Also, schwierig. Und Vers 41, es kommt das mit dem Splitter, ja. Wir sehen den Splitter bei dem anderen, aber merken nicht den Balken in unserem Auge. Und da ist Jesus ziemlich krass und sagt, hey, mach das nicht. Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Mein Reden, mein Schreiben verrät viel über den Zustand meines Herzens. Dein Reden, dein Schreiben verrät viel über den Zustand deines Herzens. Und Gott ist ein Herzchirurg und er sagt, wir dürfen zu ihm kommen und unser Herz ihm hinlegen und er gibt uns ein neues Herz. Er gibt uns ein verändertes Herz. Er gibt uns ein fleischernes, ein formbares Herz. Und vielleicht in dieser Zeit wichtiger denn je, zu Gott zu sagen, Gott, gib du mir ein neues Herz. Mein Herz hat sich irgendwie gerade verführen lassen, vergiften lassen, durch was auch immer. Gib mir wirklich ein Herz, das die Menschen liebt und zu den Menschen liebevoll ist. Ich glaube, das wäre eine radikale Veränderung für unsere Ehen, für unsere Beziehung zu den Kindern, zu unseren Eltern, zu unseren Nachbarn, zu Menschen in unserer Gesellschaft, morgen auf dem Arbeitsplatz. Das wäre radikal, wenn wir da mit einem neuen Herzen reingehen. Ich erinnere mich jetzt an das Beispiel, und ich komme auch langsam zum Schluss, von den Amischen, einer frommen Kirche, gar weit, weit weg in den USA. Diese Menschen hatten einen ganz normalen Schultag. Die Kinder sind zur Schule gegangen, die Lehrer haben sie unterrichtet. Und ein Mensch, der eigentlich auch eine Familie und ein Kind hatte, war von irgendetwas Bösem getrieben. Er ging in das Schulgebäude, voll bewaffnet, verschloss die Tür und fing an, im Grunde genommen eins der Kinder nach dem anderen zu erschießen und dann die Lehrer. Und danach erschoss er sich selbst. Und er hat keinen Brief hinterlassen, wir wissen nicht wieso und warum. Etwas Böses hat diesen Mann definitiv getrieben und seine Frau und sein Kind, auf einmal stand der Fernsehwagen vor der Tür und die haben erfahren aus den Medien, dass ihr Vater gerade ein Massaker angerichtet hat in einer Schule voller friedlicher Kinder, wie Kinder halt sind. Und es war so eine dunkle Wolke, würde ich sagen, die jetzt auf einmal über dieser Stadt hing, die hinter dieser Gemeinschaft. Jeder hat sich gefragt, also was ist jetzt als nächstes los, ja? Werden da jetzt irgendwelche politischen Parteien daraus Profit schlagen oder was wird passieren? Wisst ihr, was passiert ist? Die Eltern dieser Kinder, sie waren gläubig. Sie haben an diesen Gott, an diesen Jesus geglaubt und Sie haben sich zusammengeschlossen und sie haben gesagt, dass wir empfinden einen wahnsinnigen Schmerz, aber wir dürfen nicht zulassen, dass dieser wahnsinnige Schmerz uns kaputt macht und uns verändert und dass diese dunkle Wolke über unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft bleibt. Und sie sind vor die Medien getreten und haben gesagt, das, was passiert ist, furchtbar. Wir wissen das noch gar nicht einzuordnen, aber wir möchten klares Statement machen, und das Statement ist, wir möchten diesem Menschen, diesem Mann vergeben für das, was er getan hat. Und das war schon mal, ihr habt da vielleicht andere Meldungen gehört, was Eltern so sagen, wenn sowas passiert, ja. Da ist manchmal viel so mit Hass und den finden wir und was weiß ich. Und dann, was auch krass war, ist, die sind zu der Frau und dem Kind gegangen von dem Mörder und haben gesagt, wir verdammen euch nicht, wir möchten nicht, dass ihr quasi umzieht, dass ihr wegzieht, wir möchten euch quasi in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Und dann sagten sie im Grunde genommen, wir trauern mit euch mit, weil ihr jetzt einen Vater und Ehemann verloren habt. Und es war krass, das ist durch die Medien durchgegangen. Und viele haben sich gefragt, woher nehmen sie diese Kraft? Woher nehmen sie diese, ja, Spiritualität? Wie können sie in so einem Zeitpunkt des Leides sich so krass entscheiden, zu sagen, wir vergeben und wir trauern quasi mit dieser Frau und mit diesen Kindern mit, die ihren Vater und Ehemann verloren haben. Und das Geniale finde ich, es war nicht nur irgendwie so ein PR-Gag, nicht nur so Mediending, sondern das hat wirklich gehalten. Die haben nicht zugelassen, dass ihnen dieser Hass und dieses Böse auseinanderbringt. Sie haben nicht zugelassen, dass sie auseinandergerissen werden. Und tatsächlich ist es so, dass diese Frau und das Kind dort wohnen geblieben sind, dass da Beziehungen entstanden sind zu den Familien und sie sind nicht kaputt gegangen. Und das zeigt mir, welch eine Kraft Gott uns gibt und welch eine Entscheidung Gott in unsere Hand legt. Und es zeigt, es ist möglich. Gut, die Amischen, man muss denen wirklich zugute halten, die prägen sich das seit Jahrhunderten ein, dass sie einen friedlichen Glauben haben und dass sie einen Glauben voller Liebe haben und dass, wenn dir einer auf die Backe schlägt, dann hältst du die andere hin. Da muss man einfach sagen, die sind da verprägt. Aber bitte, lieber so verprägt als anders, oder? Also jeder von uns wird irgendwo verprägt in seinem Leben, ja? Aber wir dürfen uns noch aussuchen, wohin wir verprägt werden. Und ich will eher auf der Seite vom Pferd fallen, ja, als von der anderen. Und ich will zum Schluss beten und ich will auch dich ermutigen. Vielleicht hast du auch etwas, was du aus dieser Predigt mitgibst und sagst, hey, ich möchte das mal laut beten. Vielleicht legt gerade auch Gott dein Herz irgendwie auf den OP-Tisch und sagt, hier, ey, da muss ich dran, lass mich da mal dran. Da ist irgendetwas in deinem Herzen. Das sollst du gar nicht Montag in die Arbeit mitnehmen. Das sollst du gar nicht Montag in den Chat mitnehmen. Das sollst du jetzt gar nicht Montag in deine Familie mitnehmen. Vielleicht rührt Gott gerade auch in deinem Herzen und sagt, leg doch mal dein Herz hin und lass dir von mir ein neues Herz geben. Ich bete, ich fange an und vielleicht gleich lass noch Zeit offen. Vielleicht hast du auch das Bedürfnis zu reagieren. Jesus, ich leg dir mein Herz hin mit all den komischen Sachen, mit all den komischen Meinungen, die ich habe und all den komischen Ansichten, mit all den Leuten, die ich mag und all den Leuten, die ich nicht so recht über den Weg traue. Herr, ich leg dir das hin und sage, Herr, zeige mir, was für ein Herz ich haben soll. Gib mir dein Herz, gib mir ein fleischendes Herz, ein Herz, das mitfühlt, ein Herz, das nicht an Menschen als Feinde sieht. Veränder du mein Herz. Hilf mir, ein weiches Herz zu haben. Und Herr, sprich du durch deinen Geist in unser Leben hinein, wo wir irgendwie komisch sind, wo du uns anders haben möchtest. Hilf uns umzukehren. Hilf uns Menschen zu sein, die, wenn sie auf die eine Backe geschlagen werden, nicht feindlich reagieren. Und Herr, hilf uns auch wirklich, andere nicht zu richten. Es ist so einfach, über die andere zu richten und mich höher zu stellen als sie. Und dann vielleicht auch noch anderen zu erzählen, wie komisch der andere ist. Aber hilf mir, diese innere Kraft zu haben, nicht zu richten und zu wissen, eines Tages werden wir vor dir, dem Richter, stehen. Darauf kommt es an und nicht auf unser Richten jetzt. Amen.